Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Derzeit läuft die Futsal-Europameisterschaft in Slowenien. Die Gruppenphase ist mittlerweile absolviert. Die ersten Viertelfinals gespielt. Also Zeit für uns mal wieder ein Zwischenfazit dieses Turniers des Futsal-Highlights des Jahres zu ziehen. Und das machen wir selbstverständlich mit unserem Futsal-Experten von futsalgermany.de mit Heinz-Peter Effing. Hallo Heinz-Peter.
Hi Malte.
Wir hatten ja Ende der letzten Woche schon mal angefangen, die ersten Spiele aufgearbeitet. Da setzen wir auch wieder ein. Lassen euch nochmal an den Gruppenergebnissen teilhaben und starten natürlich in der Gruppe A, wo sich die Italiener zum Auftakt gegen Serbien ein 1:1 geleistet haben, obwohl sie eigentlich über Teile des Spiels zumindest feldüberlegen waren, aber sie kriegten das Ding einfach nicht ins Tor. Und diese Abschlussschwäche und diese vor allen Dingen leichten Fehler, die sie da immer wieder gezeigt haben, das haben sich dann auch fortgesetzt im entscheidenden Spiel gegen Slowenien. Und das haben die Italiener mit 1:2 verloren, sind damit raus in der Gruppe A, Slowenien und Serbien in der K.O.-Runde. Die Italiener enttäuscht, Heinz-Peter, und enttäuschend.
Ja, absolut. Sie sind das erste Mal überhaupt in der Gruppenphase bei einer Futsal-Europameisterschaft ausgeschieden und sind an den kampfstarken Slowenen gescheitert. Die haben sich als italienische Angstgegner etabliert. Sie haben die Italiener ja auch schon mal vor 4 Jahren bei der Europameisterschaft in Belgien schlagen können. Die wurde damals in Antwerpen gespielt. Aber da konnten sich die Italiener am Ende doch noch fürs Viertelfinale qualifizieren, indem sie nämlich das zweite Gruppenspiel gegen Aserbaidschan seinerzeit, ich glaube, mit 7:0 gewonnen haben. Aber in diesem Fall hat es nicht funktioniert. Sie haben lange geführt und früh geführt durch Honorio in der 4. Minute. Und wie das Italiener nun mal ganz gerne machen, die verlassen sich auf ihre stabile Defensive. Das hat auch funktioniert bis zur 31. Minute. Dann hat Osredka getroffen zum 1:1. Und das 1:1 hätte den Italienern nicht geholfen. Da wären sie draußen gewesen, weil Serbien und Slowenien hätten ein besseres Torverhältnis gehabt, weil die beiden im ersten Spiel nämlich 2:2 gespielt haben. Insofern mussten die Italiener öffnen, haben das probiert, haben dann aber statt ein Tor zu schießen mit einem Mann mehr auf dem Feld den Gegentreffer bekommen in der 39. Minute ins Empty Net durch wiederum Osredka und waren somit ausgeschieden. In dieser Gruppe dann Slowenien und Serbien weitergekommen.
In der Gruppe B, da hatte sich Polen verabschiedet, die waren im ihrem zweiten Spiel, nachdem sie 1:1 zum Auftakt gegen die Russen gespielt hatten, von Kasachstan mit 5:1 abgeschossen worden. Und im letzten Gruppenspiel trafen dann Kasachstan und Russland aufeinander, trennten sich 1:1 angesichts der Stärke beider Teams. Ein Ergebnis, was durchaus in Ordnung geht, aber ein paar Tore mehr hätte ich schon erwartet.
Ja, vor allen Dingen auch für den neutralen Zuschauer wäre es schön gewesen, wenn man vielleicht ein 3-3, 4-4 oder 5-5 gespielt hätte. Aber trotz allem konnte man in diesem Spiel sehen, zum einen, dass zwei Top-Teams gegeneinander spielen. Da war einfach Qualität auf dem Platz. Beide haben nach vorne gespielt. Die Russen waren relativ entspannt, weil sie ja das Ergebnis Polen gegen Kasachstan kannten, 1:5. Also sie hätten sich sogar eine 0-2 oder 0-3 Niederlage erlauben können. Und insofern sind sie dann relativ zügig durch Eda Lima in der 2. Minute schon mit 1:0 in Führung gegangen und spätestens ab dann waren sie sehr, sehr entspannt. Es war ein gutes Spiel, es war ein Spiel, was am Ende beiden qua Ergebnis geholfen hat. Was mir aufgefallen ist, als ich den Livestream geguckt habe, die Musik ist besser oder war zumindest besser während dieses Spiels. Vielleicht haben die unsere Sendung gehört, ich weiß es nicht.
Mit Sicherheit.
Aber trotz allem haben sich beide Mannschaften, sowohl Kasachstan als auch die Russen, auch die Kasachen, die zum Ausgleich gekommen sind, durch Douglas Junior übrigens in der 24. Minute, mit diesem Ergebnis fürs Viertelfinale qualifiziert. Die Kasachen waren eh schon durch, aber die Russen sind mit diesem 1:1 dann eben auch ins Viertelfinale eingezogen.
Ein paar mehr Tore gab es in der Gruppe C zu bestaunen. Zum Auftakt schon das 4:1 von Portugal gegen Rumänien. Im zweiten Spiel gab es dann das Duell zwischen Rumänien und der Ukraine. Da fielen 5 Tore. Die Ukraine hatte sich durchgesetzt durch ein Tor. Ganz kurz vor Schluss Schoturma mit dem entscheidenden Treffer mit 3:2.
Ja, das hat den Ukrainern sicherlich gut getan. Die Rumänen haben offen gespielt in der Phase, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie haben mit einem Mann mehr auf dem Feld gespielt, weil sie den Sieg erzwingen wollten. Dann gab es einen Abwurf von Ivanjak und Skoturma machte dann das 2:3. Die Rumänen haben in diesem Spiel sehr gefällig gespielt. Sie haben sogar 2:0 geführt. Sie haben viel Leidenschaft auf den Platz gebracht. Gegen Ende der ersten Halbzeit haben die Ukrainer etwas höher gestanden, haben die Rumänen ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, mussten sie aber auch tun. Da stand es nämlich schon 2-0 für die Rumänen durch Savio Valadares, der sensationell abschließt bei diesem Tor nach einem Fehler im Aufbau der Ukrainer. Und Ignat, der auf 2-0 erhöhte, sich gegen Ivanjak im Zweikampf durchsetzte und den Ball dann einschob. Ein guter Standard führt zum 1-2 und dann hätten sie fast noch den Ausgleich in der letzten Sekunde der ersten Halbzeit geschossen. Aber so ist es dann nicht gekommen. Es stand dann 2-1 für die Rumänen zur Pause. Am Ende zahlen die Rumänen, die sich durchaus gut verkauft haben bei dieser Europameisterschaft, auch im ersten Spiel gegen Portugal beim 1-4, zahlen den Unerfahrenheitspreis und den Preis für den fünften Feldspieler, sind das Risiko kurz vor Schluss gegangen, was am Ende nicht belohnt, sondern bestraft worden ist durch das 2-3. Und die Ukraine haben mit diesen drei Punkten dann eben auch das Viertelfinale sichergestellt.
Ganz genau. In einem abschließenden Spiel ging es dann zwischen der Ukraine und Portugal nur noch um den Gruppensieg und den hat sich Portugal geholt. Die haben 5-3 in diesem Spiel gegen die Ukraine gewonnen, damit mit 6 Punkten als Gruppenkopf und ohne Niederlage mit 2 Siegen diese Gruppenphase abgeschlossen. Aber die haben gegen die Ukraine zwischendurch 2-0 geführt gehabt. Nach 13 Minuten lagen sie vorne. Dann glich die Ukraine nochmal aus. Am Ende stellten es die Portugiesen dann doch auf sehr sichere Füße. Aber warum haben die zwischendurch so gewackelt? Es ging ja im Grunde nicht mehr ums Weiterkommen. Haben sie es etwas zu locker angehen lassen?
Ja, ich glaube schon. Also es ging in diesem Spiel direkt zur Sache. Man hat nach vorne gespielt, man wollte, die Portugiesen sind ja sowieso immer ein sehr emotionales Team. Die mit viel Leidenschaft sind die im Spiel. Aber diese Leidenschaft und diese Emotionalität führt ab und an auch zu einer etwas größeren Verspieltheit. Die sind nicht so sachlich, wie zum Beispiel die Spanier das Ganze runterspielen würden. Das hat man ja dann auch im letzten Gruppenspiel gegen Aserbaidschan gesehen. Da ging es direkt zur Sache. Die Portugiesen toll nach vorne gespielt. Die Ukraine hat versucht gegenzuhalten, war aber überfordert in der ersten Halbzeit. Vor allen Dingen das 0-1 und das 0-2. Joao Matos spielt einen unglaublichen Pass auf Bruno Coelho, der dann zum 0-1 trifft. Bam! Habe ich mir aufgeschrieben, dass 0-2 Thiago Brito setzt sich unglaublich durch im 1-gegen-1 und schießt den Ball ins Tor, 0-2 in der 13. Minute. Dann sind die Ukrainer nochmal zurückgekommen, aber am Ende haben also ein super Comeback in der zweiten Halbzeit gefeiert. Aber am Ende war Portugal letztlich besser und gewinnt verdient mit 5-3.
Und du hast die Sachlichkeit der Spanier schon angesprochen. In der Gruppe D haben die sich am Ende auch durchgesetzt mit 4 Punkten. Tabellenführer, die hatten allerdings im ersten Spiel gegen Frankreich gepatzt. Der Debütant Frankreich, der hat sich da sehr, sehr teuer verkauft, den Spaniern ein 4-4 abgetrotzt und so rotzfrech wie die Franzosen gegen die Spanier gespielt haben, traten sie auch gegen Aserbaidschan auf. Das war ein sehr, sehr enges Spiel, was am Ende dann auf Sicht der Franzosen dann mit 3-5 gegen Aserbaidschan verloren wurde, aber die haben sich sehr, sehr gut verkauft und bei Aserbaidschan, da war es dann am Ende Bolinha zu verdanken, der Mann mit dem typisch aserbaidschanischen Namen erzielt den Hattrick.
Ja, in der Tat, das gehört ja zum Futsal dazu, dass man eben sich Spieler vor allen Dingen aus Brasilien holt, aus Südamerika holt, die dann eingebürgert werden und für die entsprechenden Nationalmannschaften auflaufen. In Deutschland ist das etwas schwieriger bei den deutschen Meisterschaften. Also es gibt Nationalmannschaften, da spielen mehr gebürtige Brasilianer, als bei den deutschen Meisterschaften in einem deutschen Team spielen dürfen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, Frankreich, wie du es sagst, hat wieder einen großen Fight abgeliefert. Haben toll gespielt, haben zweimal wiederum geführt gegen Aserbaidschan. Eine schlechte Ecke in der zweiten Halbzeit der Franzosen kostet ein Tor. Also da gehen die Aserbaidschaner dann tatsächlich mit 3-2 in Führung durch einen schnellen Konter. Eine Ecke führt zum 4-2. Und danach war irgendwie der Glaube bei den Franzosen etwas weg. Sie haben es trotzdem versucht. Sie haben nach vorne gespielt, sie haben den Flying gespielt. Wer mir in diesem Spiel wiederum sehr positiv aufgefallen ist bei den Franzosen, ist Ngala. Da ist der Name Programm, also der spielt so, wie er heißt. Das ist einfach galamäßig. Ja, aber Man of the Match ist, wie der von dir eben schon erwähnte, Bolinha gewesen. Wenn man 3 Tore schießt und das Spiel im Grunde genommen damit entscheidet, dann ist man Man of the Match. Also insofern die Franzosen eine ganz, ganz tolle Europameisterschaft gespielt, den Titelverteidiger einen Punkt abgetrotzt ist. Wäre auch gegen Aserbaidschan ein bisschen mehr drin gewesen, aber die Aserbaidschaner waren zu abgezockt und die Franzosen einfach zu unerfahren, das ist so.
Und abgezockt, du hattest es schon angesprochen, die Sachlichkeit, die sie an den Tag legen bei den Spaniern, einfach dann wirklich cool, wenn es drauf ankommt, sind sie da und so haben sie im letzten Spiel gegen Aserbaidschan dann auch noch die nötigen Punkte gemacht, um als Tabellenführer dann am Ende diese Gruppe D abzuschließen. Spanien gewinnt sachlich mit 1-0, Pola der Torschütze.
Ja, genau so kann man sagen. Also da gibt's fast nichts hinzuzufügen. Die Aserbaidschaner haben sicherlich ein gutes Spiel gemacht, aber die Spanier waren total clever. Da hat sich einfach die ganze Erfahrenheit ausgespielt, der Spanier. sie hatten auch noch mehrere sehr gute Möglichkeiten, also zweimal Riesenchance. Eine Situation gibt's, liegt der Ball ungefähr 5 Meter vom Tor der Aserbaidschaner und 4 Aserbaidschaner laufen gleichzeitig weg vom Ball, weil sie sich darauf verlassen, dass der andere den Ball nimmt. Aber die Spanier können nichts draus machen, dann treffen sie nochmal den Pfosten. Solano war es, glaube ich. Aber trotz allem, die Aserbaidschaner auch da ein gutes Spiel gemacht, eine Top-Rotation gezeigt, waren sehr beweglich. Hüseyni hat sehr, sehr gut gehalten. Aber wie gerade auch schon mehrfach erwähnt, auch durch dich, die Spanier waren besser. Sie haben mit Klasse und mit Routine gespielt und haben sich verdient und konzentriert diesen Sieg geholt und somit sogar noch den Gruppensieg. Und ich denke, die Portugiesen wird's freuen. Sie müssen nämlich nicht im Viertelfinale gegen die Spanier spielen.
Nee, die spielen nämlich gegen die Mannschaft aus Aserbaidschan. Heute Abend wird das der Fall sein und die Ukraine trifft heute Abend noch auf Spanien. Dass die zwei abschließenden Viertelfinals der Futsal-Europameisterschaft in Slowenien, die beiden ersten, die gab es bereits am gestrigen Abend und da gab es auch viele Tore zu bestaunen und auch das Aus des Gastgebers. Aber gehen wir der Reihe nach. Serbien zunächst gegen Kasachstan. Kasachstan, Favorit. Rolle gerecht geworden, 3-1 gewonnen.
Ja, so wie vor 2 Jahren, als sie im Spiel um Platz 3 gegen Serbien gespielt haben und Serbien seinerzeit 4-2 oder 5-2 geschlagen haben. Vor etwas über 5000 Zuschauern dieses Spiel, das ist schon mal eine ordentliche Kulisse. Der Gastgeber hat nicht gespielt, aber über 5000 Zuschauer in der Halle, das ist klasse. Ja, die Serben haben mit Power dagegen gehalten. Ich habe von diesem Spiel leider nur die zweite Halbzeit sehen können, aber da haben sie wirklich nach vorne gespielt, haben ja auch technisch ein paar richtig gute Leute in ihrer Mannschaft. Aber sie waren am Ende zu unpräzise. Ein Faktor war auf jeden Fall Higita, sowohl im Tor, der hat ein paar Dinger gehalten, wo ich gedacht habe, mein lieber Herr Gesangsverein. Und der spielt auch immer mit nach vorne. Der gewinnt dann auch Zeit, wenn er mit dem Ball in die gegnerische Hälfte läuft. Die Kasachen, sehr reif, mit sehr viel Spielfreude, auch mit sehr großem Willen. Die haben wirklich alles reingeworfen. Die haben mit Mann und Maus zwischendurch verteidigt, aber auch sehr clever nach vorne gespielt. Douglas Junior hat ein tolles Spiel gemacht. Die Serben haben ab der 35. Minute ungefähr mit Flying gespielt. Da sind sie auch zum Ausgleich gekommen. Kosic hat nochmal den Innenpfosten getroffen. Rakic hat auch ein tolles Spiel gemacht. Aber trotz allem, nee, stimmt gar nicht. Sie sind gar nicht zum 1-1 gekommen. Sie sind zum Anschlusstreffer gekommen. Genau, es stand 0-2. Tainan hatte das 0-2 geschossen, nachdem Shamakulov in der 7. Minute schon auf 0-1 gestellt hatte. Beim 0-2 profitierten übrigens die Kasachen davon, dass ein serbischer Spieler vermeintlich verletzt am Boden lag. Am Ende gab es aber wenig Proteste der Serben, von daher war es wahrscheinlich halb so wild, wie es aussah. Rajcevic schloss dann zum 1-2 ab in der 36. Minute im Flying, aber am Ende fiel die Entscheidung dann auch im Flying, nämlich Douglas Junior stellte auf 1-3. Ja, es war eine packende Schlussphase. Beide Mannschaften haben alles rausgehauen, auch die Serben haben alles gegeben, die Fans haben Serbia, Serbia skandiert, also sie haben ihre Mannschaft wirklich unglaublich unterstützt. Aber die Kasachen konnten zwischendurch die Bälle auch defensiv wenig halten, sie konnten wenig konstruktiv zum Schluss nach vorne spielen, weil die Serben doch mit dem 5. Feldspieler viel Druck aufgebaut haben. Also sie hielten die Bälle nicht, aber sie hielten am Ende Stand und haben das Spiel auch mit 1-3 gewonnen. Erwähnenswert vielleicht noch, der Trainer der Kasachen, auch Brasilianer, Kakao, auch Trainer von Kairat Almaty übrigens, der macht die Ansagen auf Brasilianisch und das Ganze wird dann von einem Co-Trainer übersetzt. Aber am Ende, um das nochmal abschließend zu sagen, die Kasachen mit einem verdienten Sieg und sie sind ja unser Geheimfavorit, wir lassen uns überraschen.
Dauert dann ein bisschen länger, ist aber genauso erfolgreich. Und im zweiten Duell des Abends im zweiten Viertelfinale vor ausverkaufter Hütte. Da war dann der Gastgeber nochmal dran. Die Slowenen, die unterlagen dort allerdings den Russen. Und da war es auch die zweite Halbzeit, die am Ende die Entscheidung brachte. Eder Lima, der brachte alles auf Kurs und Rubinho schloss am Ende ab. Aber da haben sich die Russen auch recht schwer getan und lange schwer getan, um Slowenien dann doch entscheidend ja ins Hintertreffen zu bringen.
Ja, die Leidenschaft und der Wille, der spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Und wenn man vor heimischem Publikum spielt, dann gibt's eben diesen Heimfaktor. Und so haben die Slowenen auch gespielt. Sie wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Ihnen fehlten dann aber letztlich die Möglichkeiten und ihnen fehlte dann auch das Glück. Also Sam Terace bei den Russen hat unglaublich gehalten. Der hat wirklich ein paar Monster-Saves hingelegt. Auch Puschka bei den Slowenen hat sehr gut gehalten. Es ist nicht so, als ob die Russen überhaupt gar keine Chancen gehabt hätten. Doch, die hatten sie auch. Sie hatten sogar ein leichtes Plus in der ersten Halbzeit, auch wenn es letztlich ein ebenbürtiges Match gewesen ist. Also von daher, nach dem 0-1 durch Eder Lima, du sprachst es gerade an, Shiskala legt ihm auf, profitiert in der Situation davon, dass Osredka wegrutscht. Vielleicht lag es daran, dass Osredka dieses Spiel auch quasi durchgespielt hat. Und das Ja, das merkt man einfach nachher irgendwann körperlich. Jedenfalls das 0:1 durch Eda Lima in der 27. Minute. Ab da haben die Slowenen mit 5 Feldspieler gespielt. Kujic, Fetic und Osredka haben ab der Situation, als die Slowenen anfingen mit Flying zu spielen, quasi in der zweiten Halbzeit dann bis zum Ende durchgespielt. Da gab es 75% Ballbesitz der Slowenen. Aber am Ende ohne Durchschlag. Die Minimalisten aus Russland sind verdient ins Halbfinale eingezogen und die Slowenen können offensichtlich bei Europameisterschaften nur gegen Italien gewinnen und sind wie vor 4 Jahren im Viertelfinale ausgeschieden.
Also es wird wieder nichts mit einem Sieg des Gastgebers beim Heimturnier. Wer gewinnt, das werdet ihr natürlich dann erfahren hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir bleiben dran an der Futsal-Europameisterschaft in Slowenien, werden euch auf dem Laufenden halten über die Entwicklung und die Ergebnisse dort. Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de, vielen Dank für heute.
Danke, Malte.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.